Vergebung ist ja nicht etwas, wo ich einen Schalter umlege und sage, dann ist es so. Also ich kann das im Kopf für mich entscheiden und sagen, ich möchte das bewusst, ich weiß, da ist was in meinem Leben und ich möchte das loslassen. Aber bis es ins Herz gerutscht ist und bis es wirklich gelingen kann und etwas gehen darf, können manchmal Jahre vergehen und manchmal ein ganzes Leben.
Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
Sie fährt im Zug gerne rückwärts, kann bei der Geschichte von Hagar und Sarah aus dem Alten Testament richtig wütend werden und hat entdeckt, dass Jona nicht nur ein widerspenstiger Prophet, sondern vielleicht sogar ein Pionier war. All das kann man nachlesen in einem neuen Buch über ein altes, aber immer aktuelles Thema: Vergebung. Es heißt Ein Himmel voller Freiheit und gemeinsam mit ihrer Freundin Simone Heinze hat sie es herausgegeben. Ein herzliches Willkommen, Julia Fiedler.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo.
Schön, dass du da bist. Neben mir sitzt, wie zurzeit immer, wenn wir podcasten, Hannes. Hannes, schön, dass du auch da bist. Fährst auch gern rückwärts im Zug?
Also ich habe auch drüber schmunzeln müssen, wie du das so geschrieben hast, dass du gerne rückwärts Zug fährst. Es gibt ja Leute, die können das überhaupt nicht. ich muss, bevor ich über deine Geschichte nachdenke, muss ich über mich nachdenken. Ich kann beides. Also ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber vorwärts fahren. Nicht wie die Babylonier, aber da kommen wir später noch dazu. Die Babylonier werden alle rückwärts fahren. Wieso das so ist, klären wir wahrscheinlich in den nächsten 60 Minuten. Ja, aber vielen Dank, Sigrid. Also auch ich, wie immer, freue mich ganz doll, Teil dieser Runde zu sein. Und heute mit Julia Fiedler, spannend. Wir haben heute ein großes Thema, das Thema Vergebung. Das ist das große Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, zusammen mit Simone Heinze. Aber bevor wir über die Vergebung im Speziellen sprechen, interessiert mich doch noch etwas Allgemeineres. In deiner Autorenbeschreibung am Anfang des Buches steht, dass du Menschen und ihre Geschichten mit Gott ziemlich spannend findest. In deiner Eigenschaft als Redakteurin, freie Autorin. Wieso eigentlich?
Also, weil ich Menschen interessant finde. Ich war schon immer jemand, der gerne zugehört hat, wenn jemand mir seine Geschichte erzählt hat. Und wenn es dabei zugelassen wird, dass wir auch über Gott reden können und über Gottes Spuren in einzelnen Lebenswegen, ja, dann finde ich das besonders spannend und besonders reizvoll.
Hast du mal deine Mühe damit gehabt, wenn Menschen über Gott gesprochen haben? Also auch persönlich so? Oder sagst du, nö, dass Gott da ist und dass er irgendwie natürlich auch reinwirkt in das Leben der Menschen, ist für mich immer klar gewesen? Oder gab es für dich da so einen Moment oder einen Punkt, wo das Oder wo das angefangen hat, für dich spannend zu werden, was Menschen mit Gott erleben?
Ich glaube, das war bei mir ein Stück weit schon immer da. Ich kann das ja noch nicht, also ich kann das auch für mich selber gar nicht sagen. Das war der Moment, in dem ich mich irgendwie bekehrt habe. Es war so ein Kinderglaube und soweit ich mich zurückerinnern kann, war da immer was in mir, was gesagt hat, da ist noch jemand, der dich hält und der dich ins Leben schickt. Und es war schon, dass ich als Kind davon fasziniert war, dass ich immer auch gerne in Kirchen gegangen bin, dass ich schon auch gerne Gottesdienste besucht habe, obwohl ich komme schon aus einem christlichen Elternhaus, aber es war jetzt nicht alles so super religiös. Wir sind auch nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Aber auf mich hatte es schon immer einen Reiz. Ich hatte auch tatsächlich zu der Zeit, als ich konfirmiert wurde, überlegt, ob ich nicht Theologie studieren soll, habe das dann aber nicht gemacht, war nach dem Abitur ein Jahr in London und habe dort ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in einem jüdischen Altenheim, habe dort auch viel von jüdischer Kultur mitbekommen, auch die ganzen Jahresfeste, die hebräischen Gottesdienste, in denen ich natürlich absolut nichts verstanden habe, aber was trotzdem auch schon immer eine Faszination ausgelöst hat.
Sehr vielseitig interessiert. Theologie ist es nicht geworden.
Nein, Theologie ist es nicht geworden.
Aber auch eine spannende Mischung. Theaterwissenschaften, Germanistik und Wirtschaftswissenschaften. Also Germanistik kann ich gut verstehen, aber Vivi dazu, boah, das sind nur die mit dem Aktenkoffer. Hast du so ein breites Interessensspektrum?
Naja, das war, glaube ich, so ein bisschen Herz, Kopf und Verstand. Und der Gedanke, dass natürlich, also es war mir schon klar, das Herz schlägt auch ja, für Kultur, für Geisteswissenschaften, aber ja, jeder kulturschaffende Betrieb ist am Ende auch ein Betrieb und es schadet nicht ganz, ein paar Grundzüge Betriebswirtschaft mitzunehmen und zu verstehen, wie das tickt.
Ziemlich schlau. Das ist gut. Jetzt bist du freie Autorin, Redakteurin. Wo liegt denn der Schwerpunkt deiner redaktionellen Arbeit?
Also als Redakteurin arbeite ich ja nicht frei, sondern mit einer halben Stelle angestellt bei der Diakonie, also auch im Kirchenkontext, und mache dort Social Media, betreue eine Homepage und wir machen auch ein Magazin, was mir halt auch erlaubt, Menschen und ihre Geschichten aufzunehmen und aufzuschreiben. Und ein Punkt ist, der mir da sehr viel Freude macht.
Und als freie Autorin macht sie unter anderem solche schönen Bücher wie dieses hier. Mhm. Ein Himmel voller Freiheit.
Naja, wahre Geschichten von Vergebung und innerer Heilung, heißt es im Untertitel. Vergebung und innere Heilung, das sind ja große Themen, also ziemlich große Themen, Lebensthemen, die auch eine hohe Relevanz haben, denke ich mal, für jeden Menschen früher oder später. Leider. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, wie seid ihr beide auf die Idee gekommen, genau zu diesen Themen Geschichten einzusammeln, Erlebnisse einzusammeln von Menschen?
Ich könnte es jetzt ganz kurz beantworten und sagen, wir hatten das Gefühl, das ist dran. Das ist jetzt etwas sehr knapp, aber es war uns klar, wir haben ja erst das Buch rausgebracht, Ein Himmel voller Segen, in dem wir über den Segen geschrieben haben und Segensgeschichten gesammelt haben. Und wir hatten schon da im Sinn, wenn uns das gelingt und es auch Menschen gibt, denen dieses Buch Freude macht, dann könnten wir uns vorstellen, eine kleine Serie daraus zu machen und mit einem anderen Thema weiterzumachen. Und bei diesem Thema hatten wir dann doch relativ schnell die Vergebung im Sinnen, waren uns wohl bewusst, dass das natürlich nicht so fluffig und leicht daherkommt wie dieses Segensthema, sondern an ja, Grundfesten schüttelt, dass es nicht immer leicht sein wird, diese Geschichten auch zu bergen oder Menschen zu bewegen, diese Geschichte wirklich aufzuschreiben. Und sind natürlich auch mehr Geschichten erzählt worden, als wir aufschreiben durften. Weil gerade bei der Vergebung ist es ja so, ich erzähle eine Geschichte, die meist ja nicht nur mit mir zu tun hat, sondern auch mit einem anderen, mindestens einem anderen Menschen, die viel mit Schmerz zu tun hat. Und auch da muss man natürlich sehr sensibel sein. Aber ja, wir hatten das Gefühl, es ist dran. Es ist auch in dem, was wir rund um uns herum wahrgenommen haben, auch gesellschaftlich dran. Also dieses Thema, wie finden wir zueinander, vielleicht auch nach einer zunehmenden Spaltung, die man in der Corona-Zeit erlebt hat. Wir haben Krieg in der Ukraine, wir wissen alle, was in der Welt los ist. Und dieses, dass wir irgendwann wieder aufeinander zugehen müssen, dass wir Dinge vergeben müssen, da kommen wir nicht drum rum.
Musste man an den Satz denken vom Jens Spahn, den er damals sagte, wir werden uns hinterher viel zu vergeben haben. Das gilt ja immer. Im Vorwort richtest du gemeinsam mit deiner Co-Herausgeberin Simone eine ungewöhnliche Bitte an die Leserinnen und Leser, nämlich die persönlichen Erzählungen zu respektieren. Warum das? Was meint ihr damit?
Wir meinen damit, dass uns Menschen ihre Geschichte gegeben haben, die an unterschiedlichen Punkten auch vielleicht stehen in einem Vergebungsprozess. Also Vergebung ist ja nicht etwas, wo ich einen Schalter umlege und sage, dann ist es so. Also ich kann das im Kopf für mich entscheiden und sagen, ich möchte das bewusst, ich weiß, da ist was in meinem Leben und ich möchte das loslassen. Aber bis es ins Herz gerutscht ist und bis es wirklich gelingen kann und etwas gehen darf, können manchmal Jahre vergehen und manchmal ein ganzes Leben vergehen. Und da haben wir Geschichten, wo Menschen schreiben, die sagen, ich möchte es gern, aber ich kann es noch nicht zu 100%. Und diese Menschen möchten wir halt auch schützen, weil wir das sehr wertschätzen, dass sie uns diese Geschichte trotzdem gegeben haben, obwohl sie wissen, da ist noch etwas in mir, was noch nicht ganz bereinigt ist, was noch nicht heil ist. und wo ich noch ein Stück des Weges zu gehen habe und ich auch noch nicht weiß, ob ich da ankomme, wo ich ankommen möchte.
Gleichzeitig stellt ihr beide im Vorwort eine schöne Aussichtsperspektive in den Raum, nämlich, dass die Texte in diesem Buch das Leben eurer Leser, ich zitiere euch mal, bereichern, vielleicht auch verändern werden. Das ist natürlich ein großer Anspruch, den man hat, wenn man so ein Buch rausbringt. Woran machst du diesen Anspruch oder woran macht ihr beide diesen Anspruch fest?
Also wir können natürlich niemandem diktieren, zu sagen, ich schenke dir eine Geschichte und die muss jetzt dein Leben bereichern. Wir haben die Erfahrung gemacht und die mache ich ja auch persönlich für mich, dass es manchmal hilft, wenn ich Geschichten von anderen Menschen lese oder erfahre, dass sie Ähnliches erfahren haben und welche Wege sie gegangen sind, wo sie vielleicht auch stecken geblieben sind und trotzdem weitergemacht haben, dass das mich dann auch ermutigen kann, mich auf den Weg zu begeben.
Eine der Mitautoren, die hat euer Vorhaben so kommentiert mit den Worten, das wird wohl eure Meisterprüfung. Das fand ich auch spannend. Konntet ihr das so nachvollziehen, was ihr damit meint?
Das war der Eberhard, der das gesagt
Ach so,
Mann,
hat. Okay. Und
Mann war das, ja genau. Ja, das konnten wir nachvollziehen, weil uns zu diesem Zeitpunkt schon bewusst war, dass es nicht ganz einfach werden wird mit dem Thema. Also, dass wir da tief werden graben müssen, dass es auch nicht einfach sein wird, zu allen Themen, die wir so im Sinn hatten, überhaupt Menschen zu finden, die das erzählen wollen.
Aber ich finde, Hannes, Sie haben sie bestanden, Ihre Meisterprüfung.
Ja, also wenn man sich mit eurem Buch beschäftigt, dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man zu diesem Ergebnis kommt. Also mich haben einige Geschichten doch auch sehr berührt, wobei ich persönlich jetzt nicht in einem aktiven Vergebungsprozess drin hänge oder so etwas. Ne? Also wir sprechen ja gleich nochmal über so ein paar Bilder, die manche Autoren gebraucht haben, wie Vergebung, zum Beispiel wie so ein Rucksack für sie war, voller Kies, den man mit sich rumschleppt. Also dazu gehöre ich jetzt nicht, glücklicherweise. Gleichzeitig hatte ich hier und da doch schon Berührungsmomente mit Texten von Erzählungen, was Menschen an Gedanken hatten zu dem Ganzen und was ihnen passiert ist und wie sie damit umgehen. Vergebung ist ein Thema, das auf jeden Fall tief geht, ganz klar. Also oberflächlich kann man Vergebung nicht bearbeiten, kann man nicht im Blick nehmen. Ein Thema, das wehtut, das herausfordert. Hast du auch schon anklingen lassen vorhin in dem einen oder anderen Satz, den du gesagt hast. Warum glaubst du, ist das so? Warum ist Vergebung so ein hochemotionales, tiefes, schweres Thema zum Teil auch?
Weil es ums Eingemachte geht, weil es halt immer wirklich um Schmerzpunkte geht, weil es oft ja auch um tief in uns vergrabenes Leid geht, oft über Jahre gehütet. Also wenn man denkt, was sind so Schmerzpunkte, die liegen oft ja auch in der Familie. Oft sind es Familienmitglieder, denen wir zu vergeben haben oder von denen wir uns Vergebung wünschen. Also gerade da, wo es eigentlich am heilsten, am schönsten, am sichersten sein soll, fühlen wir uns zutiefst verletzt. Ja, ich glaube, das ist schon ein Punkt, der dahin führt, ja.
Wenn ich so überlege über das Thema Vergebung, warum es schwerfällt, warum es mir schwerfällt, ist immer dieser Punkt, man denkt, man ist im Recht. Mhm. Also man möchte das nicht loslassen, diese Vorstellung, Recht zu haben, da irgendwie eine Dominanz behalten. Und ich finde, das kommt in dem Buch auch sehr, sehr gut raus, dass das eigentlich was ist, dieses Recht behalten wollen, was letztendlich schadet, was nicht gut tut für ein befreites und fröhliches Leben. Was mich nur interessieren würde, wir haben gesagt, ja, es ist ein schweres Thema, es greift uns an, es greift an unser Gerechtigkeitsgefühl zum Teil, Menschen vergeben zu sollen oder zu wollen, die uns vermeintlich Unrecht getan haben. War es denn schwierig, da Autorinnen und Autoren zu finden, die mitmachen? Also ich denke, wenn man sagt, hey, wir schreiben ein Buch über Segen, dann sagen viele, jo, da kann ich was zu sagen, das ist cool. Aber Vergebung, da ist vielleicht auch schwieriger, jemanden zu finden, der mitmacht.
Ja, es hat auf jeden Fall mehr Überzeugungsarbeit bedeutet. Was Simone und mich tatsächlich überrascht hat, war, dass es in diesem Fall wirklich die Männer waren, die sofort auf dieses Thema angesprungen sind und vielfach gesagt haben, ich denke da jetzt schon 3 Nächte lang drüber nach. Ich möchte da gerne Teil sein. Es braucht aber noch ein bisschen Zeit.
Interessant. Mhm. Beim Segen waren es eher die Frauen beim Segensbuch?
Segensbuch waren es doch bedeutend schneller die Frauen, die gesagt haben, ja, natürlich schreibe ich euch was.
Aber am Start waren die Männer dann nach
auch, der Zeit klar. X. Ja, ja.
Ja, das finde ich, das fiel mir auch auf. Das ist eine gute Mischung eigentlich aus Männern wie Frauen, die was dazu beigetragen haben zu dem Thema. Hm. Wie seid ihr denn bei der Auswahl der Geschichten so insgesamt vorgegangen? Also was war euch da wichtig, wo ihr gesagt habt, jo, das ist jetzt eine Geschichte, die nehmen wir rein und die lieber nicht, weil?
Also wir haben geschaut, das haben wir beim Segensbuch auch schon gemacht, dass wir gerne natürlich Männer und Frauen dabei haben, dass wir gerne Jüngere und Menschen mit mehr Lebenserfahrung dabei haben, dass wir Menschen dabei haben wollten, die aus unterschiedlichen christlichen Konfessionen und Kontexten haben und darum vielleicht auch unterschiedlich auf ein Thema blicken. Und das andere war natürlich, wir wollten nicht 5-mal die gleiche Geschichte, also es muss natürlich auch sich irgendwie ergänzen und eine Breite aufmachen. Und wir hatten ein paar Themen, die Simone und ich unheimlich gerne diskutieren wollten. Das eine war zum Beispiel dieses sehr schmerzliche Thema des Gemeindeausschlusses, wo wir wussten, das war sehr, sehr schwer. Also es gibt halt Menschen, die diese Erfahrung machen, die ist meist sehr, sehr leidvoll und sehr schmerzhaft. Es war schwer, jemanden zu finden, der uns diese Geschichte erzählen mag, aber uns war es wichtig, dass das aufgenommen wird und dass es einfach zum Thema gemacht wird und vielleicht auch diskutiert werden darf.
Gibt es eine Geschichte aus dieser Fülle, die ihr dann doch bekommen habt, die dich ganz besonders berührt hat oder erstaunt, überrascht?
Ja, also das ist zum einen die Geschichte von der Tanja Weiß, die uns aus ihrer Jugendzeit erzählt hat, mit einem Gedicht und dass sie und ihre Familie im Grunde in ihrer Gemeinde da nicht mehr willkommen waren, die hat mich sehr berührt. Mich hat aber auch die Geschichte gleich am Anfang des Buches vom Fabian Vogt sehr berührt, die auf die NS-Zeit sich bezieht und, glaube ich, einen der schwersten Wege der Vergebung. Also wenn man jemanden, von dem man in einem Konzentrationslager gequält worden ist, zu vergeben hat.
Mhm. Das ging mir übrigens genauso. Also wir können ja gleich mal ein bisschen in die Details reingehen, damit du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch erfährst, worum es bei dieser Geschichte gerade von Fabian Vogt genau geht. Aber ich glaube, es ist direkt die erste, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da nimmt er einen wirklich tatsächlich mit in die NS-Zeit. Du kannst gleich mal ein bisschen erzählen, Julia, worum es da geht. Sein Fazit war ja, ein Stück Käsetorte kann ein großartiges Symbol für einen Neuanfang sein. Das war so seine Quintessenz eigentlich aus der Geschichte. Und Julia, vielleicht magst du uns einfach diese Geschichte kurz mal umreißen, worum es da geht.
Ja, ich finde ja schon, dass, also sein Einstieg ist ja auch schon, dass er einen mitnimmt. Da fühlte ich mich auch so aufgehoben, dass er gesagt hat, dass Vergebung eigentlich gar nicht so sein Ding ist, weil er auch sofort sein Gerechtigkeitsradar anspringt und sagt, nee, das kann aber nicht sein. Und dass er dann erzählt, immer wenn das bei ihm ist, dann erinnert er sich an diese Geschichte von einem Mann, der heißt Erino da Pozzo. Und der war während des Zweiten Weltkriegs in einem Konzentrationslager gefangen und hat dort schlimmste Demütigungen seitens des Kommandanten erlebt. Also er selbst war schon bis auf die Knochen abgemagert und wurde dann am Weihnachtstag zu dem Kommandanten bestellt. Und da war ein wundervoll gedeckter Tisch mit allen Leckereien und dieser Kommandant teilte ihm dann mit, während er diese Leckereien verspeiste und der Erino nichts davon abbekam, dass das die Leckereien wären, die die Frau vom Erino regelmäßig ins Lager geschickt hat, um ihren Mann zu versorgen. Und ganz besonders hob er noch hervor so ein kleines Törtchen, also die Frau muss auch eine grandiose Bäckerin gewesen sein, ja, und aß das dann vor den Augen des schon fast verhungerten Mannes. Der hat das Lager tatsächlich überlebt und hat Jahre später die Adresse dieses Lagerkommandanten ausfindig gemacht und ist dann dahin gegangen mit einem Kuchen, einem gebackenen Kuchen, hat an der Tür geklingelt und wurde auch tatsächlich eingelassen und ja, hat dann den Kommandanten gefragt, erinnern Sie sich an mich, an das Weihnachtsfest 1943? Und naja, da ist dem wahrscheinlich ziemlich der Schweiß ausgebrochen. Und er dachte, was will der mir jetzt antun? Und dann hat der Irino aber den Kuchen herausgeholt und gesagt, ich habe einen Kuchen mitgebracht und ich möchte, dass wir diesen Kuchen jetzt gemeinsam zusammen essen. Und ja, in gewisser Weise ein kleines Versöhnungsfest feiern.
Ja, das ist eine sehr krasse Geschichte. Ja. Also wirklich, wie, man fragt sich, wie so etwas möglich ist. Ja. Aber umso schöner ist, dass man sehen kann, dass so etwas möglich ist. Und der Fabian Vogt hat ja für sich auch da was rausgezogen. Ne? Nämlich, dass er dann sagt, wenn er mal sauer ist, auch auf sich selbst, ne? Weil man vielleicht irgendwas verbockt hat, dann geht er mit sich selbst
Käsesahnetorte essen.
Käsesahnetorte essen. Ja, aber ich finde das, also ich fand's interessant, dass ihr diese Geschichte an den Anfang des Buches gestellt habt, weil das ist ja schon ein Klopper, gerade mit der NS-Zeit. Das ist ja die einzige Geschichte, die irgendwie in dieser Zeit spielt. Ja. Und wie viel Schlimmes ist da angerichtet worden und wie viel Vergebungsbedarf ist da oder wie viel Unvergebenes ist er über die Jahrzehnte geblieben, zu Recht wieder, ne, menschlich gesehen, zu Recht. Eigentlich kann man so einem Kommandanten gar nicht vergeben, also unvergebbar eigentlich. Aber der ehemalige Sträfling hat ja genau das Richtige gemacht eigentlich, ne, indem er dieses Gift, diesen Hass, diese Bitterkeit loswerden wollte und in eine befreitere Zukunft gehen konnte. Und das zeigt ja auch total die Kraft, die Vergebung, die befreiende Wirkung, die Vergebung haben kann.
Ja, er hat es letztendlich, hat er es für sich getan.
Für sich getan, ganz genau, für sich getan. Ja. Und dass man das dann als Bild nimmt in unsere Zeit, jetzt im 21. Jahrhundert, wo man eigentlich wahrscheinlich also nicht ganz so krasse Sachen zu vergeben hat. Natürlich gibt es eine Menge Themen, die auch wirklich krass sind, die man mit sich rumschleppt. Aber dass man das so als Symbol nimmt und sagt, ich tue mir was Gutes in Form von einer Käse-Sahnetorte. Also dieses Bild, ich tue mir was Gutes, physisch gesehen, ja, aber auch symbolhaft tue ich mir was Gutes, wenn ich Dinge vergebe und loslasse, fand ich ganz stark.
Ja, und das ist ja auch so dieser Point of Return zu dem, was wir vorher gesagt haben, dass es sich so nach gefühlter Ungerechtigkeit und wenn ich jetzt nachgebe, dann ist das wie so eine Niederlage und ich habe doch das Recht jetzt zu beschimpfen, aber letztendlich schade ich mir selber damit.
Das erklärt ja auch diesen Untertitel eures Buches, wahre Geschichten von Vergebung und innerer Heilung. Weil innere Heilung kann dann geschehen, wenn eben dieser Schmerz und diese Wut und Rachegelüste losgelassen werden. Es gibt eine andere Geschichte, die mir auch sehr gut gefallen hat, von einem indischen Franziskanermönch, der in Österreich lebt. Sandesh Manuel heißt der. Und der berichtet auch von einem Experiment, das eine Lehrerin wohl gemacht hat mit ihrer Schulklasse, mit einem schön österreichischen Sackerl Kartoffeln oder Erdäpfel. Was mich beeindruckt hat an dieser Geschichte ist, dass diese Kartoffeln im Laufe der Woche angefangen haben zu stinken. Also die Kinder sollten überlegen, mit wem sie irgendwie gerade Beef haben, wie man heutzutage sagt, mit wem sie Ärger haben, wo sie Stress haben und für jeden dieser Anlässe und Kinder sollten sie eine Kartoffel in einem Säckchen mit sich tragen. Und das die Aufgabe war, die ganze Woche dieses Säckchen mit sich herumzutragen. Die haben das offensichtlich tatsächlich gemacht. Und Kartoffeln, ja, die fangen ja irgendwann halt auch zu stinken, wenn sie faulen.
Die mussten ja mit zum Duschen nehmen und
überall
in alle
mitnehmen.
Möglichen Lebenslagen immer dieses Säckchen dabei haben.
Und das hat mich so beeindruckt, dieses Bild, dass Wut und Unversöhnlichkeit stinken. Wirklich, wie faulige Kartoffeln. Und wer das kennt, wie die riechen, ist nicht schön.
Na, wir sagen ja auch, man hat eine stinke Wut im Bauch.
Ja. Genau, stinksauer sein.
Ja. Also, stinksauer
ja,
sein.
Ja, das ist interessant, da habe ich nie drüber nachgedacht, warum man stinksauer ist. Ne?
Hast du das denn auch schon mal erlebt, Julia, dieses stinksauer sein und dass es wirklich aus allen Poren stinkt, schreibt der Sandesh Manuel. Und dass das dann weg war, wenn du es loslassen konntest, vergeben konntest.
Ja, das habe ich selber auch schon erlebt, ja.
Eine der Autorinnen, die Katrin Faludi, die verwendet in ihrer Geschichte das Bild von einem Rucksack, den man mit sich herumträgt und der voller Kies ist. Und je mehr Unvergebenes man mit sich herumschleppt, umso schwerer ist dieser Rucksack. Und sie macht dann auch die Erfahrung, dass sie eigentlich diesen Rucksack leeren will, aber das geht nicht so einfach. Man kann ihn nicht einfach auskippen und dann ist er leer. Das ist so ein bisschen das, was du vorhin auch gesagt hast, ne? Dass Vergebung nicht, man legt da nicht einen Schalter um, sondern das geht nicht mal eben so. Und sie kam dann, wieso erzähle ich das jetzt eigentlich? Julia, magst du diese Geschichte für uns nochmal so ein bisschen ausbreiten?
Ja, sie benutzt ja ein bisschen ähnliches Bild, nur bei ihr ist es halt kein Sack stinkender Kartoffeln, sondern es ist dieser Rucksack voller Steine, wo man sich aber auch sehr gut vorstellen kann, wie der immer schwerer wird. Mit jedem Kilometer, den man läuft, wird einem dieser Rucksack immer mehr zur Last auf den Schultern. Ja, und es gelingt aber auch nicht, ihnen eins irgendwie auszukippen. Und sie kommt am Ende zu dem Entschluss, wenn man ein kleines Loch in diesen Rucksack macht, dann fällt dieser Kies ja so langsam raus, wie beim Räuber Hotzenplotz gibt es diese Geschichte, wo der Kasperl und der Seppel dort laufen und diese Kiste voll Gold, wo ja eigentlich nur Sand drin ist, und der Räuber klaut dann diese Kiste und sie ziehen das Stöckchen raus und dadurch können sie dieser Sandspur folgen, und so ähnlich ist es in dieser Geschichte dort auch mit diesem Säckchen voller Kies.
Genau, Hotzenplotz und Kasperl und Seppel.
Genau, und ja, und da kommt sie dann auf den Clou zu sagen, ja, Vergebung ist nicht das eine Ereignis. Vergebung ist eine Linie, die mein Leben begleitet. Eine Spur.
Ein Prozess im Grunde.
Ein Prozess.
Ja. Es ist nicht einmal ein Plopp und dann ist es geschehen, sondern es dauert an. Ja, könnte ich bestätigen jetzt auch von meinen Erlebnissen.
Ja, diesen einen Satz habe ich mir auch echt rausgeschrieben, weil ich den so gut fand, hier von der Katrin Faludi. Übrigens auch eine Autorin diverser Bücher. Aber das ist nur mal in Klammer gesprochen. Lohnt sich jedenfalls, mal genau hinzuschauen. Wir hatten auch schon mal eine Folge mit ihr gemacht.
Ja, die Katrin war bei uns im Podcast.
Ja, ja, genau.
Über ihr Buch Schattenwald, ihren Thriller.
Einmal das und auch über ihr Zweifelbuch. Aber gut,
richtig,
kleiner Exkurs. Jedenfalls ihr Zitat in eurem Buch lautet: Vergebung ist kein Punkt, er ist eine Linie. Und das fand ich super prägnant irgendwie, diese Formulierung.
Was uns beide auch beeindruckt hat, den Hannes und mich, unabhängig voneinander, ist die Geschichte zum Jona. Das sind Gedanken, die ihr beide zu verschiedenen biblischen Personen euch gemacht habt. Also ihr seid sehr involviert in dem Buch. Nicht nur Herausgeber, die sammeln, sondern auch Herausgeber, die selbst viel geschrieben haben. Unter anderem zu biblischen Personen. Bevor wir über den Jona sprechen, Hannes, noch die Frage, wie habt ihr denn die ausgesucht, die biblischen Personen? Nach welchen Kriterien seid ihr da vorgegangen?
Also tatsächlich haben wir da unabhängig voneinander überlegt, und das waren die Personen, die uns wirklich ins Herzen kamen dazu, wo wir gesagt haben, ja, also
Da kann man was über Vergebung.
Ja. Das sind vielleicht auch die Geschichten gewesen, wo wir sehr lange haben drüber nachdenken müssen oder wo wir sehr lange Bauchschmerzen mit hatten und immer wieder vor dieser Geschichte saßen und gedacht haben, das fühlt sich nicht rund für mich an. Da habe ich noch 1000 Fragen zu. Die hat mich vielleicht auch wütend gemacht, diese Geschichte. Und dann steht man da mit seiner Bibel und ist zornig und sagt: Gott, was soll das?
Naja.
Ich verstehe es nicht. Ich krieg's für mich auch nicht auf die Reihe. Und ja, ich glaube, in dem Buch waren es gerade diese Geschichten, wo ich gesagt habe, die kriege ich nicht auf die Reihe. Da
die
muss ich noch mal ran. Genau.
Ja, da gehört zum Beispiel, Sigrid, du hast es gerade schon mal angesprochen, genau, die Geschichte vom Propheten Jona dazu, der da, jeder denkt bei, also der sich ein bisschen in der Bibel auskennt oder zumindest in der Kinderbibel auskennt, weiß, ach, der Jona, das ist doch der mit dem Fisch und so. Die hast du ausgesucht unter anderem und hast über diese Geschichte geschrieben. Magst du uns da mal ein bisschen drüber erzählen, was für Gedanken du zu dieser Geschichte in das Buch reingepackt hast?
Ja, dazu muss ich sagen, es war eine Geschichte vom Jonah, die ich nie so richtig mochte. Ich mochte die schon als Kind nicht so wirklich und ich mochte die auch meinen eigenen Kindern, also ich habe 4 Söhne, auch nie so richtig gerne nahe bringen. Für mich war die immer ein Stück weit gruselig. Also ich fand auch diese, ja, dass es immer heißt, der widerspenstige Prophet, das war für mich irgendwie so ein pädagogisches Lehrstück. Ja, du machst nicht, was Gott von dir will und das ist böse und dann siehst du, damit kommst du nicht durch. Das fand ich, ja, einerseits natürlich, das kennen wir alle, das schreibe ich ja auch, natürlich kennen wir diese Situation, dass wir denken, wir wissen es besser, wir können es besser, lass es mich auf meine Weise lösen und damit falle ich auf die Nase. Aber es war mir immer ein bisschen platt. Und ich fand es auch eigentlich nie so richtig kinderzimmertauglich. Ich fand es irgendwie schrecklich, diesen großen Fisch. Ich fand dieses, der Jonah, der über Bord geschmissen wird, fand ich grausam. Und ja, habe deshalb gedacht, du musst noch mal genauer lesen. Vielleicht steckt ja auch was anderes darin. Und du musst dich noch mal intensiver mit diesem Jonah beschäftigen. Und was ist das überhaupt für ein Mensch? Und so hat es angefangen und dann bin ich darüber gestolpert und gesagt, na ja gut, dieser Jonah, der war ja vorher schon prophetisch tätig und war ja ein Mensch, der durchaus auch schon in einer Beziehung und in Kontakt zu Gott war. Und wenn dieser Mann sich jetzt so verweigert gegenüber einem göttlichen Auftrag, der ja auch wissen muss, das funktioniert nicht. Wenn ich Gott widerspreche und wenn ich als Prophet nicht das mache, was Gott von mir will, das wird nicht funktionieren. Aber wenn er es trotzdem versucht, dann kann er nicht anders. Also dann muss mehr dahinter stecken, dann muss es ja blanke Panik sein, die einen irrational reagieren lässt.
Was er dann auch so war. Also er rennt weg, macht nicht das, was Gott von ihm verlangt, nämlich nicht nach Ninive zu gehen und den Leuten zu sagen, in 40 Tagen mache ich eure Stadt platt, außer ihr tut Buße, dann flüchtet er auf dieses Schiff. Das Schiff gerät in einen Sturm, den Gott natürlich geschickt hat. Die Leute werfen ihn über Bord, sofort hört der Sturm auf. Ein Fisch frisst ihn auf oder zumindest schluckt ihn. Und dann hängt er 3 Tage in diesem Fischbauch und dann spuckt der Fisch ihn wieder an Land.
Und das stinkt mehr als Kartoffeln, du.
Dann geht er dann letztlich doch nach Ninive und macht das, was Gott von ihm möchte. Und ein Wunder geschieht, die Menschen in Ninive hören auf ihn und Gott verschont diese Stadt. Unterm Strich 120.000 Leute, fand ich auch interessant, die Zahl nochmal so zu hören, war echt eine Großstadt eigentlich sozusagen, ne? So ein Moloch eigentlich. Und trotzdem, und das hatte ich auch gar nicht mehr so präsent, ist Jonah, also man könnte ja auch sagen, und das hast du ja auch so geschrieben, eigentlich Ende gut, alles gut.
Ja, also wenn da der Cut wäre und ich meine, in diesen Kinderbuchadaptionen ist da dann ja meist auch der Cut, könnte man ja sagen, Auftrag erfüllt, alles gut, aber jetzt kippt Jonah in eine wirklich depressive Phase.
Und warum glaubst du, kippt er in diese Phase? Also es ist ja sehr drastisch, er will ja eigentlich sterben, er hat keine Lust mehr weiterzuleben.
Ja, ich glaube einfach, weil es für ihn so schrecklich war, diesen Auftrag erfüllen zu müssen und weil er auch Gottes Plan dahinter nicht versteht. Also es ist ja so, dass Ninive oder die Hauptstadt der Assyrer somit das Schrecklichste war, was man sich als Hebräer vorstellen konnte. Also es war, ich finde jetzt gar kein anderes Bild dafür, für Angst, das Symbol für Angst und Schrecken, für Folter, für Gewalt, für
Schreckensherrschaft.
Schreckensherrschaft, für Terror. Und dort sollte er hingehen und sagen, Gott verschont euch, wenn ihr Buße tut. Und dann tun die das auch noch. Da ja, war bei ihm wahrscheinlich auch dieser Widerstand. Ich kann das gar nicht fassen.
Wie kann Gott denen vergeben wollen?
Und dann sagen die auch noch, ja, okay, wir tun Buße.
Dann kommen die auch noch davon sozusagen.
Dann kommen die auch noch davon. Und ich glaube, das hat ihn wirklich dann vollends aus dem Ruder geworfen. Ja.
Also das Bild in dem Ganzen, warum diese Geschichte in diesem Vergebungsbuch aufgenommen wurde, das habe ich mir so zusammengereimt, ist, dass es für dich so ein Sinnbild ist, man ist sauer auf Gott, man versteht Gott nicht und man ist nicht nur ein bisschen verwirrt oder verstört oder befremdet, sondern man ist so richtig ganz doll schlimm sauer. Und man ist so sauer auf Gott, dass man am liebsten sagt, ich will nicht mehr leben, lass mich in Ruhe, geh weg. So schlimm ging es dem Jona, und wie es mit ihm ausging, wissen wir nicht, weil das Buch endet mit einer Frage von Gott an Jona. Die Antwort werden wir nie erfahren. Aber ist das für dich so der Punkt gewesen, warum du diese Geschichte in dem Buch erzählst, dass das so ein Sinnbild ist für, der Mensch kann Gott gegenüber nicht vergeben oder tut sich schwer damit, das Handeln Gottes oder seinen Frieden mit dem Handeln Gottes zu finden?
Ja, das war auf jeden Fall ein Punkt dazu. Aber, also das zu erzählen, aber auch mit dem Ende, ja, wir wissen nicht, wie es mit Jona weitergeht, aber es hinterlässt ja so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Deshalb schreibe ich ja auch, dass man Jona am Ende, dass man ihn durchaus doch als Pionier sehen kann, weil er hat etwas gemacht. Er ist ja letztendlich über diesen Schatten gesprungen. Es ging ihm danach furchtbar schlecht. Er wollte sterben. Gott war aber trotzdem da. Gott hat ihm eine Pflanze geschickt, eine große Rizinusstaude, die ihm halt Schatten geboten hat. Und dann hat Gott diese Staude verdorren lassen. Und da war Jona dann nochmal, da war er dann richtig zornig und hat gesagt, was soll das jetzt hier? Du schickst mir diese Pflanze und dann lässt du sie eingehen. Und dann stellt Gott ja die Frage und sagt, also dich, du bist jetzt traurig um eine Pflanze, die in der einen Nacht gewachsen und in der anderen vergangen ist. Und mir sollte es nicht leid tun um die Menschen in der Stadt Ninive. Und es steckt ja ein gewisser Aufruf zu einer allumfassenden Versöhnung dahinter. Ich finde, das ist dieser Hoffnungsschimmer, dass das so etwas wie ja, eine Versöhnung aller, eine große Versöhnung möglich ist. Ich finde, diese Hoffnung steckt darin und davon ist der Jona ein Teil, weil er hat diesen Auftrag erfüllt, er ist diesen Weg gegangen, der für ihn wirklich extremst schwer war.
Ich finde es ganz spannend, dass ihr überhaupt diesen Aspekt in euer Buch mit aufgenommen habt. Also kann ein Mensch Gott vergeben? Also Gott tut Dinge, wirkt Dinge, die ein Mensch nicht nachvollziehen kann, die ihn schmerzen, die ihn verletzen. Und da sind auch aktuelle Geschichten drin in eurem Buch. Ich denke an eine Pastorin, deren Mann verstorben ist durch einen Fehler von irgendeinem Mitarbeiter, der da ein Virus eingeschleppt hat, als der sehr krank auf Intensiv lag, oder an eine Freundin von den Mickenbecker-Brüdern, von den Real Life Guys, die sehr sauer auf Gott ist, warum er Philipp Mickenbecker hat sterben lassen. Das ist schon, finde ich, ein sehr spannender Punkt, das auch zu bekennen. Ich bin sehr wütend auf Gott, dass er das gemacht hat. Ich habe Mühe, Gott das zu vergeben, dass er so handelt, wie er handelt. Was kann man tun in so einem Zustand? Also wie kann man da rauskommen? Hast du da eine Idee?
Also es ist natürlich schon so, dass wir Gott nichts zu vergeben haben. Also da stehe ich schon auch hinter. Aber wir wollten halt schon auch zeigen, man kommt ja an diesen Punkt, dass ich sage, ich verstehe Gottes Handeln nicht und ich bin darüber so verzweifelt und so wütend, dass ich nur noch schreien und klagen kann, warum? Und das wollten wir auf jeden Fall auch zulassen, aber auch darin steckt so ein kleines bisschen Hoffnung. Ich denke gerade an eine Geschichte von dem Mitch Album. Ich glaube, das Buch heißt, Damit du mich nicht vergisst. Und da spricht er zusammen mit seinem alten Rabbiner und noch mit einem christlichen Pfarrer, mit einem Pastor. Und dieser Rabbiner erzählt ihm die Geschichte, dass er selber einen Arzt hatte und dieser Arzt war nicht gläubig und hat ihn als Rabbiner eigentlich auch immer damit geärgert, dass er ihm Termine am Samstag reingedrückt hat, wo er genau wusste, es ist Schabbat und er kann da eigentlich nicht. Und dann stirbt der Bruder dieses Arztes und der Rabbiner geht hin zum Trauerbesuch und der Arzt ist ganz verzweifelt darüber und sagt, ja, sie haben es gut, sie haben ja ihren Gott, ich glaube nicht, ich bin Arzt, ich habe meinen Bruder nicht retten können, ich kann nur mir selbst die Schuld geben, sie können Gott anschreien, sie können Gott ihr Leid klagen. Und da sagt dieser Rabbiner auch, ja, also das ist eine schlimme Lebenssituation. Es ist immer noch besser, Gott hat zugehört und Nein gesagt, als wenn dort überhaupt niemand ist. Und das ist Ja, vielleicht auch so dieser Punkt, der ja gerade in Vergebung auch steckt. Also Vergebung geht ja eigentlich nur, wenn es irgendwo eine Beziehung gibt, wenn es ein Du gibt. Wenn da nichts ist, kann ich auch nicht vergeben.
Und das fand ich auch beim Lesen eures Buches total interessant. Bei Vergebung denkt man ja, also zumindest mir geht es so, ich behaupte das jetzt mal, denkt man ja sofort an den anderen Menschen. Ein anderer Mensch hat sich mir gegenüber nicht cool verhalten. Ich bin sauer und ich bin gefordert zu vergeben. Aber Vergebung ist ja viel vielschichtiger. Vergebung bezieht sich ja nicht nur auf Mitmenschen, sie bezieht sich auch auf Gott, wie wir auch gerade drüber gesprochen haben. Vergebung bezieht sich auch auf einen selbst. Also diese verschiedenen Richtungen, in die Vergebung arbeitet, die fand ich total interessant und die kommt total schön raus durch die, sagen wir mal, es sind ja gut etwa 30 Geschichten in dem Buch. Jede Art der Vergebung hat da so ihren Platz. Ich kann mir vorstellen, dass das für euch in der Konzeption auch ein Kriterium war, zu sagen, Vergebung ist eine vielschichtige Sache, geht in verschiedene Richtungen, das wollen wir unterfüttern mit Beispielen von Menschen, was die damit erlebt haben, oder?
Ja, genau.
Also auch sich selbst vergeben zu können.
Ja.
Das ist ja auch ein Punkt, der manchen nicht unbedingt gelingt, wenn man irgendwie einen Einschnitt in seiner Lebensgeschichte hat, wo man selber einsieht, es war mein Versagen, ich habe da, ich sag's mal ganz drastisch, Scheiße gebaut, dass man das wirklich auch, ja, sich selber nachsehen und vergeben kann.
Ist vielleicht sogar manchmal noch schwieriger, finde ich, als jemand anderem zu vergeben. Also sich selber einzugestehen, hier habe ich wirklich richtigen Mist gebaut. Nur auch da ist es halt dieses, wenn ich einen Gott habe, zu dem ich gehen kann und sagen kann, ich habe Mist gebaut, dann ist es zumindest meine Chance, dass ich mein stinkendes Sackerl Kartoffeln abgeben kann. Wenn ich das nicht habe, wenn ich keinen Gott habe, weil ich an nichts glaube, dann kann ich versuchen, meinen Sackerl Kartoffeln an den nächsten Straßenrand zu stellen, aber da wird er immer noch stehen.
In einem Beitrag geht es ja um diese verschiedenen Ebenen der Vergebung, also da gibt es die, man spricht manchmal von Entschuldigung, man bittet um Entschuldigung, dann denkt man, ja gut, das ist eigentlich komisch, weil entschulden kann nur der andere. Es gibt Verzeihung, das Wort Versöhnung, Vergebung. Und was ich auch cool fand an dem Buch ist, dass klar wird, dass Versöhnung und Vergebung wirklich zweierlei ist. Also wenn ich es richtig verstanden habe, geschieht Versöhnung immer zwischen zwei Menschen zum Beispiel oder zwei Polen, während Vergebung kann einseitig geschehen. Also wenn mir jemand Unrecht getan hat, kann ich vergeben, auch wenn der andere das gar nicht mitkriegt. Das ist ein Akt, der von einer Person vollzogen werden kann. Aber Versöhnung ist immer beidseitig. Da kommt es zu einer Wiederaufnahme von einer Beziehung zu einer anderen Person. Ist das richtig? Habe ich das gecheckt?
Ja. Also Versöhnung braucht das direkte Gegenüber, dass sich so ein bisschen in den Armen liegen und sagen, es ist wieder gut. Vergebung braucht das nicht unbedingt. Und das war uns halt auch wichtig zu sagen, weil es gibt ja zum Beispiel auch diesen Punkt, dass ich vergeben müsste und das Gegenüber ist gestorben. Was mache ich dann? Also da kann ich nicht mehr anrufen, da kann ich nicht mehr hingehen und sagen, lass uns doch ein Stück Käse-Sahnetorte drüber essen.
Den Punkt hast du aufgegriffen in einer Geschichte, die du auch geschrieben hast, über den Urs von Wulfen.
Genau.
Vielleicht magst du uns da nochmal, beziehungsweise unseren lieben Zuhörern nochmal ein bisschen intensiver erzählen, was es mit dieser Geschichte, mit diesem Aspekt zu tun hat.
Ja, er hat das aufgegriffen in dem kleinen Sendeformat Kirche im Radio, was immer morgens im WDR läuft. Und er erzählt dort aus seiner eigenen Lebensgeschichte von seiner psychisch sehr angeschlagenen Mutter, die sich nicht so um ihn hat kümmern können, wie das wünschenswert gewesen wäre. Und er das auch sehr, sehr lange durch sein Leben mit sich geschleppt hat. Ihm eine Vergebung auch erst gelungen ist zu einem Zeitpunkt, als seine Mutter schon nicht mehr gelebt hat. Und er hat diese Geschichte im Radio erzählt und daraufhin eine Wahnsinnsresonanz bekommen von ganz vielen Menschen, die sich bei ihm gemeldet haben und gesagt haben, ihnen geht es ähnlich. Viele, die auch gesagt haben, ich bekomme es nicht hin, ich kann es nicht. Und das war diese Geschichte, die ich dann fortgeführt habe mit dem Arm von der Seite, der von der Seite kommen muss, mit dem Bild vom verlorenen Sohn, und zwar aus der Perspektive des Bruders, der halt auch zu Hause steht und sagt, ich kann das nicht verstehen, dass mein Vater hier ein Fest feiern will. Ich finde es einfach nur ungerecht. Und dass es da manchmal jemanden braucht, der mit einem auf dem Weg ist, der das erkennt, wie es einem geht, und der sagt, komm mit, wir gehen vielleicht zusammen zu diesem Fest. Ich weiß nicht, ob es für dich gut wird, ob du deinem Bruder dann irgendwann in den Armen liegen kannst, aber ich weiß, wie du dich fühlst, und wir versuchen das jetzt.
Vergebung im Herzen, davon spricht der Urs von Wulfen, das war so ein Begriff, der mir hängen geblieben ist. Also, und das ist vielleicht auch die Chance, vielleicht auch die Antwort auf die Frage, wie geht man damit um, wenn der Mensch, mit dem man im Clinch lag, wo sich vieles aufgehäuft hat, wenn der partout nicht auf einen selbst zugeben will oder auch nicht mehr kann, weil er einfach nicht mehr da ist, hat man dann Pech gehabt und kriegt diesen Rucksack einfach nicht ausgeleert mit dem Groll. Aber er spricht dann von dieser Vergebung im Herzen. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und sehr hilfreich. Ich glaube, das wird auch in dem Buch auch schon klar. Also Vergebung ist etwas, was man in erster Linie selbst in die Wege leiten kann und auch muss. Weil jemand, diese helfende Hand von außen, ein Freund, ein Begleiter, was auch immer, der kann vielleicht Impulse geben, aber letztlich ist man selber gefordert, das anzugehen.
Und das kann natürlich auch ganz praktisch sein, diese Vergebung im Herzen. Ich kann vielleicht auch einen Brief schreiben, den ich niemals abschicke, indem ich es einfach für mich einmal niederlege. Oder es im Gebet vor Gott bringe. Da sind die Menschen ja auch unterschiedlich, zu sagen, was liegt einem am meisten, was funktioniert am besten.
Hannes, ich würde noch eine Sache gerne ansprechen, die habe ich ja schon in meiner Anmoderation erwähnt. Und zwar diese Kiste mit Abraham, Sarah, Hagar und Ismael. Das ist vielleicht vielen von uns jetzt im Moment sogar relativ präsent, weil die derzeitige Jahreslosung aus dem Jahr 2023 aus dieser Geschichte stammt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du schreibst so schön, Julia, dass dich die Geschichte richtig, oder sagen wir mal, das Potenzial dazu hat, einen richtig wütend zu machen. Und ich musste sehr schmunzeln, weil wir gehen das genauso. Ich habe auch schon immer so ein bisschen Mühe mit der Geschichte, wo ich denke, Mann, wie kann man sich so doof verhalten? Also ich also innerlich so ein bisschen hochkoche. Warum hat dich die Geschichte aufgebracht? Was war bei dir so der Triggerpunkt, der dich pisackt?
Naja, der Triggerpunkt, der natürlich irgendwie auch so das Mutterherz berührt, ist dieses, also Mutter und Kind in die Wüste schicken. Das war so ein No-Go der Herzlosigkeit, wo ich davor stand und sagte, da finde ich jetzt auch gar keinen Grund und gar keine Rechtfertigung für. Da gibt es keinen Grund für. Also in die Wüste schicken war ja quasi in den Tod schicken. Und ja, also sie hatte für mich nicht nur das Potenzial, um wütend zu werden, sie hat mich auch wütend gemacht. Ich habe das tatsächlich auch mal mit Freunden thematisiert in einem Hauskreis und die sich dann auch sehr bemüht haben, mich von meinem Baum wieder runterzuholen und mir dann auch versicherten, also sie wären sich schon, also sie konnten das schon auch nachvollziehen, meine Wut, aber wären sich auch sicher, dass sicherlich auch ein Abraham und Sarah ihre Schuld vor Gott bekannt haben und da vielleicht auch um Vergebung gebeten haben. Ich sage, das kann ja alles sein, steht da aber nicht. Und auch das macht die ganze Aktion nicht wirklich gut.
Wieso ist sie im Vergebungsbuch gelandet, diese Geschichte?
Sie ist im Vergebungsbuch gelandet, weil es dann so oft war wie mit Geschichten, wo ich sage, da komme ich nicht mehr klar, die ärgern mich, muss sie nochmal lesen und vielleicht finde ich dann irgendwann den Satz, den ich suche. Und den habe ich dann für mich gefunden und ganz am Ende der Geschichte steht halt, als Abraham stirbt, dass die beiden Söhne, der Ismael, der Sohn von der Hagar, und der Isaak, der Sohn von der Sarah, den Vater gemeinsam beerdigen. Und das war für mich, das ist nur so ein ganz kleiner Satz oder Nebensatz, der gesagt hat, ah, da ist Hoffnung, da sind die zwei Brüder, die gemeinsam am Grab des Vaters stehen und vielleicht ist das die Chance, dass dort auch ja, die ganze alte Schuld, der ganze Ärger ein Stück weit mitbeerdigt werden darf.
Wobei Isaak konnte ja nichts dafür, dass Abraham Hagar und Ismael in die Wüste geschickt hat.
Überhaupt
aber
nicht.
Aber ich denke, die beiden waren schon sehr unterschiedlich, so was man so liest.
Also das meine ich auch nicht, dass die beiden ihre Schuld miteinander, also die beiden waren halt die zwei Jungs, aber dass sie die Schuld ihrer Eltern irgendwie ein Stück weit loslassen und beerdigen konnten. Also es war für mich so dieses Zeichen, es muss so nicht weitergehen und es darf aufgelöst werden und es darf dann auch bei dieser Elterngeneration bleiben.
Mhm. Fand ich übrigens sehr schön, war mir auch nicht so klar am Schluss, dass die gemeinsam, wusstest du das, Hannes? Hatte ich nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich. Präsent. Fand ich cool, das zu lesen. Dachte, ach ja, Mensch, tatsächlich. Die beiden haben ihren Vater gemeinsam beerdigt, obwohl sie ziemlich einen Altersunterschied hatten.
Und auch räumlich getrennt voneinander gelebt haben. Das habe ich dann auch überlegt. Also irgendwer muss ja dann auch dem Ismael Bescheid gegeben haben, zu sagen, der Vater ist gestorben und er muss dann ja gekommen sein.
Ja, vielleicht hat der Abraham auch ganz doll sich selber Vorwürfe gemacht mit all dem. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Aber denkbar wäre es ja, weiß ich nicht. Aber so dieser Gedanke, dass Vergebung auch gegenüber sich selbst sehr nötig ist, weil man sauer auf sich ist, weil man mal irgendwo falsch abgebogen ist, falsche Entscheidungen getroffen hat, andere Menschen sehr verletzt hat und das mit sich herumschleppt, das ist ja schon auch echt ein Aspekt. Das ist ein Knoten, den löst man nicht so leicht. Was würdest du sagen oder was würdest du Menschen raten, die sich sehr doll Vorwürfe machen über Dinge aus der Vergangenheit, wo sie selber Mist gebaut haben?
Also es ist sicherlich schwer, jetzt einen Rat zu geben nach dem Motto, mach dies und mach das. Und wenn du das gemacht hättest, dann würde sich das alles auflösen. Auch das kann sehr übergriffig sein und sehr verletzend sein, wie wir auch deshalb auch die Geschichte vom Jona ja sagen, manchmal kann dieser Mensch einfach nicht, von seinem psychischen Zustand her kann er es einfach nicht schaffen. Wir wollten mit den Geschichten, und das ist sicherlich auch diese von Hagar und Ismael und Isaak, so ein bisschen sagen, es ist nie zu spät und es kann immer noch etwas kommen und gib es nicht ganz verloren, du darfst dir Zeit nehmen, du darfst dir zugestehen, dass es vielleicht sehr lange dauert, dass es vielleicht ein Prozess ist, der dich das ganze Leben lang begleiten wird. Aber dann sind es halt ganz, ganz kleine Kieselsteinchen, die du abgeben kannst.
Ich finde das sowieso einen ganz wichtigen Aspekt bei Vergebung, diesen Zeitfaktor. Würde ich wirklich auch für mich sagen, bei Punkten, wo mir klar war, hier ist es nötig zu vergeben, hier ist es nötig, die Kartoffeln abzuladen, die stinkenden, dass es seine Zeit braucht. Ich musste auch gerade an ein Gebet denken von Bischof Desmond Tutu aus Südafrika. Das heißt, mein Gebet vor der Vergebung. Also sehr, sehr schön. Er betet, dass es ihm irgendwann gelingt, vergeben zu können. Und bringt das in schönen Worten vor Gott. Ich will das, aber ich kann es noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Aber irgendwann, und ich freue mich drauf, wenn es soweit sein wird. Vielleicht findet man das irgendwie auch im Internet. Das ist das Gebet vor der Vergebung.
Das passt ja auch ganz gut zu der Geschichte von der Pamela Hansen, über die wir gesprochen haben, auf Helgoland, die ihren Mann vor ungefähr einem Jahr verloren hat und die halt auch sagt, ich wünsche mir das so sehr, dass ich vergeben kann und ich weiß auch, dass Gott mir dabei helfen kann und dass er mir die Kraft dazu geben kann, aber ich habe sie jetzt noch nicht.
Womit wir wieder bei dem Zitat von der Katrin Faludi werden aus dem Buch, Vergebung ist kein Punkt, sondern eine Linie und das kann man auf sich selbst beziehen, mit der Vergebung sich selbst gegenüber, auf andere, Vergebung mit Menschen gegenüber, aber auch auf Gott. Vergebung Gott gegenüber. Vielleicht schließt sich da gerade so ein bisschen der Kreis von unserem Gespräch. Sigrid, was denkst du?
Hannes, du hast doch ganz am Anfang noch was von Babylonien erzählt. Erinnerst du dich? Wir wollten was aufklären.
Ja, stimmt.
Im Laufe dieses Gesprächs.
Da ging es um die Frage, da hast du mich gefragt, ob ich gern vorwärts oder rückwärts im Zug fahre. Richtig. Das wiederum hat natürlich auch wieder mit dem Buch zu tun und mit Julias Vorliebe, in Zügen gerne rückwärts zu fahren. Und Julia, magst du uns kurz nochmal ins Bild bringen, was es damit auf sich hat?
Und vor allem, was das mit Babylonien zu tun hat.
Ja, das war tatsächlich eine Entdeckung, die mir auch gekommen ist, als ich ein Buch von dem Leon Winscheid gelesen habe. Das heißt Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Und da erzählt er halt, dass die Babylonier das damals mit dem Zeitgefühl einfach umgedreht haben. Also die haben ihr Leben eigentlich mit dem Blick auf die Vergangenheit gelebt, die dann, statt dass ihre Lebenszukunft immer kürzer wurde, wurde die eigene Vergangenheit immer größer. Und dieses Bild, und er erklärt das dann in diesem Buch mit einer Bahnfahrt verkehrt herum. Also wenn man rückwärts fährt und dann ja die Fahrtstrecke, die man zurücklegt, immer länger wird, und man ja aber nicht sieht, wie man dem Ziel immer näher kommt. Und ja, da fiel mir ein, dass ich eigentlich auch sehr gerne im Zug verkehrt rumfahre, nämlich rückwärts, weil man das ja sonst im Auto für gewöhnlich nicht tut.
Könnte keine schnell gute Idee.
Ungesund werden, auf dem Fahrrad auch nicht. Und ich dachte, ja, ich mag das im Zug eigentlich auch, diesen Perspektivwechsel. Und gerade wenn ich Bahn fahre, sind es ja oft auch Reisen, vielleicht an Urlaubsorte oder Orte, an denen man auch gerne gewesen ist, wo ich das dann ganz schön finde, den Blick auch nochmal so zurückschweifen zu lassen und mir die Zeit nehme, die ich vielleicht auch brauche, um mich von etwas zu verabschieden und eine Distanz größer werden zu lassen. Und wenn man das jetzt überträgt auf dieses Thema Vergebung, dann kann es vielleicht auch die Last nehmen zu sagen, ich habe da noch was in meinem Leben und meine Lebenszeit wird immer kürzer und ich habe Panik, dass ich das nicht mehr hinbekomme. Ich kann mich aber auch entspannt verkehrt herumsetzen und sagen, ich darf schauen. Und mit jedem Meter, jedem Kilometer, den die Bahn zurücklegt, ist auch dieser Schmerzpunkt ein Stück weiter von mir entfernt und ich kann ihn immer weiter loslassen. Und dann am Ziel, wenn ich angekommen bin, dann darf ich mich umdrehen und sagen, so, ich bin da.
Ein schönes Bild. Vor allem für die Leute, die gerade diese Folge hören und im Zug sitzen. In der falschen Richtung.
Oder die jetzt ganz schnell ihren Platz wechseln.
Genau, Empfehlung. Na dann, haben wir uns doch hier wirklich in die Tiefen des Vergebungsbusiness begeben und haben mal so einen kurzen Streifzug durch das Buch Ein Himmel voller Freiheit vorgenommen. Ein Buch, was wirklich eine bunte Mischung geworden ist, finde ich, aus Lebensgeschichten, dann auch Geschichten, die direkten Gottesbezug haben, aber auch ein paar Geschichten aus der Bibel direkt. Das macht es eigentlich sehr vielseitig, sehr niedrigschwellig und durch die Verschiedenartigkeit der verschiedenen Erlebnisse, Verschiedenartigkeit der verschiedenen Erlebnisse, verschieden ist mein Lieblingswort, glaube ich, in dieser Folge.
Sag doch mal unterschiedlich, Hannes.
Unterschiedlich.
Schönes Synonym.
Ist es auch wirklich sehr, ja, breit einsetzbar für einen selbst, aber auch als Geschenk eigentlich, ne? Also es sieht auch sehr geschenklich aus mit dieser Goldprägung da und so. Was würdest du sagen, was ist so die wichtigste Leserschaft, für die das Buch eine Relevanz hat? Ich meine, das ist eine dumme Frage eigentlich, aber stell sie trotzdem.
Ja, man darf es natürlich auf jeden Fall für sich selbst kaufen und lesen. Ja, man kann es auch durchaus verschenken. Vielleicht ist es nicht immer das passende Geburtstagsgeschenk, wenn ich irgendwo hingehe und nur nicht jemanden noch nicht so genau kenne, kann es vielleicht auch falsch verstanden werden. Ich schenke dir ein Buch über Vergebung. Es trägt ja aber den Titel Ein Himmel voller Freiheit. Das haben wir ja auch bewusst gewählt und nicht Ein Himmel voller Vergebung, weil wir damit ja auch zeigen wollten, dass es in etwas führt, was es viel leichter und viel freier macht. Und von daher natürlich, wenn man jemanden kennt, einen lieben Kollegen, einen Freund, der weiß, er schleppt sich da vielleicht auch gerade mit einem Thema herum, sehr gerne. Vielleicht lädt auch die ein oder andere Geschichte ein, dass man sie mal zusammen mit seinem Hauskreis oder auch in einer Gemeindestunde mal sich rausgreift und darüber ins Gespräch kommt. wie es bei dem einen oder anderen aussieht.
Mhm. Genau, zum Beispiel die von Erino, die Käsesahnetortengeschichte. Genau. Die ist so beeindruckend, die werde ich auf jeden Fall mal meinem Hauskreis präsentieren.
Ja. Ja, es ist ein Lebensthema. Das steht mal fest. Vergebung, innere Heilung, relevant für viele Menschen. Vielen Dank, dass du und Simone, dass ihr beide euch die Mühe gemacht habt, diese Meisterprüfung anzugehen und euch dieses Thema anzunehmen und dieses Buch zusammengestellt habt. Also toll. Hoffen wir mal, dass es vielen Menschen hilft in ihrem eigenen Vergebungsprozess. Und danke auch an dich, liebe Julia, dass du dich hier mit uns mal eine Stunde lang hingesetzt hast, um über das Buch zu sprechen.
Sehr gerne. Freue mich, dass ich hier sein durfte.
Ja, Vergebung. Ein Lebensthema. Wir hoffen, dass du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, aus diesem Gespräch für dich Wertvolles mitnehmen konntest. Zur Vertiefung empfehlen wir dir, klar, in jedem Fall das Buch Ein Himmel voller Freiheit, das Julia Fiedler gemeinsam mit Simone Heinze herausgegeben hat. Übrigens, und das wurde ja auch schon hier und da erwähnt, gibt es noch ein Buch aus der Reihe, nennen wir es mal so, mit dem Titel, ähnlicher Titel, Ein Himmel voller Segen, in dem Menschen erzählen, welche Erfahrungen sie mit dem Segen Gottes gemacht haben. Das mal in Klammer gesprochen. Beide Bücher bekommst du über deinen Buchhändler vor Ort, klar, oder auf gerd.de. So, und zum Schluss noch ein Zitat aus dem Buch.
Lass mich raten, Hannes.
Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich es in dieser Folge so oft sage, aber manchmal, das ist ja auch so ein Geheimnis, ne? Das Geheimnis der Wiederholung. Manche Dinge muss man nochmal und nochmal und nochmal lesen, hören, sehen.
Aber so tickt die Bibel ja auch.
Genau.
Da sind auch sehr viele Redundanzen drin.
Ist so. Und das ist doch auch gar nicht verkehrt. Deswegen für dich nochmal so als Ausstieg aus deiner Zeit mit dem Flügelverleih ein Zitat von der Katrin Faludi, was dir hoffentlich auch hilft für dein eigenes Leben. Vergebung ist kein Punkt. Es ist eine Linie.